Wir sind im Markus-Evangelium im Kapitel 2. Wir haben letzte Woche über aktiven Glauben gesprochen. Wer hat es umgesetzt? Wer hat die Hausaufgabe gemacht letzte Woche? Wer hat sich mit der Familie um den Herrn versammelt zum Gebet, um miteinander Bibel zu lesen? Wer hat eine Person auf irgendeine Art und Weise zu Jesus gebracht diese Woche? Ja, ich frage lieber nicht. Hey, wenn ja, dann mach weiter so. Wenn nein, dann tu Buße und fang an damit. Es ist wichtig, dass wir nicht geistig faul sind, sondern dass wir das umsetzen, was wir hören. Weil nur ein aktiver Glaube ist ein lebendiger Glaube. Und nur so ein Glaube wird Frucht bringen in unserem Leben. Und nur dann wird Christ sein zu einem Abenteuer. Unsere Vorbilder letzte Woche waren vier Freunde. Die haben den fünften Freund, ihren behinderten Freund, zu Jesus gebracht. Und die waren sehr kreativ. Die waren auch sehr beharrlich in ihrer Absicht. Und weil so ein Gedränge war in dem Haus, wo Jesus war, wahrscheinlich das Haus von Petrus und Andreas, sind diese vier Freunde mit ihrem behinderten Freund oben auf das Dach. Das Dach war ja flach. Sind da hochgelaufen und haben begonnen, das Dach aufzugraben und das Dach abzudecken. Und dann haben sie ihren Freund vor Jesus runtergelassen, auf dem Bett. Und wir müssen uns in diese Situation immer reinversetzen, wie das wohl gewesen wäre. Plötzlich so ein Riesenloch im Dach ist. Ich meine, ein Bett, das braucht ganz schön Platz. Und der Dreck ist von der Decke gefallen, die Leute rennen auseinander. Ah! Petrus flucht wahrscheinlich, weil sein Dach kaputt ist. Wer wird das reparieren? Und dann kommt dieser gelähmte Mann auf dieser Trage oder auf diesem Bett langsam herunter und wird vor Jesus runtergelassen. Und von oben schauen 8 erwartungsvolle Augen nach unten. Und alle anderen von vorne. Auf Jesus gerichtet. Stell dir mal vor, das war ein sehr angespannter Moment. Was wird Jesus jetzt tun? Haben die Bibelstunde unterbrochen? Was wird Jesus tun? Ich glaube, es war so still, dass man eine Stecknadel hätte fallen hören. Und dann hat Jesus was getan, was die meisten wohl überrascht hat. Im Vers 5. Und als Jesus ihren Glauben sah, spricht er zu dem gelähmten Kind. Das ist ein sehr sanfter, ein sehr liebevoller Ausdruck. Kind, deine Sünden sind vergeben. Hä? Warum sagt Jesus das? Warum sagt er, deine Sünden sind vergeben? Ich kann mir vorstellen, dass die vier Freunde oben ein bisschen enttäuscht waren. Sie haben gesagt, Jesus, nicht die Sünden, die Beine, nicht die Sünden. Jesus, du weißt, was du mit allen anderen machst. Aber Jesus sagt zuerst, die Sünden sind dir vergeben. Zeigt uns schon mal, dass Jesus andere Prioritäten hat als wir. Wunder dich nicht, wenn Jesus seinen Finger auf einen Punkt in deinem Leben legt, wo du es nicht erwarten würdest. Aber warum hat Jesus das getan? Warum hat Jesus diesen Gelähmten nicht zuerst geheilt? Und dann kann er immer noch Sünden vergeben, wenn er will. Oder aber deswegen sind die zu ihm gekommen, dass er ihren Freund gesund macht. Warum hat Jesus das getan? Ich denke, erstens, weil er die größte Not dieses Mannes gesehen hat. Und das war nicht sein körperliches Leiden. Manche Ausleger glauben, dass seine Behinderung eine direkte Folge von Sünde war. Dass er vielleicht eine Geschlechtskrankheit hatte. Dass er durch einen unmoralischen Lebensstil selber schuld war an seiner Gelähmtheit. Und es könnte sein, wird hier nichts gesagt, aber was sicher ist, ist, dass die Leute, die anwesend waren in diesem Haus, dass die das geglaubt haben. Die Leute damals haben Behinderung als Strafe von Gott gesehen für irgendeine Sünde. Aber ob das der Fall war oder nicht, sein größtes Bedürfnis war trotzdem Vergebung. Die Bibel sagt uns, dass alle Menschen Sünder sind. Wir haben alle gesündigt und sind zu kurz gekommen, erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Wir sind getrennt von Gott. Und ich persönlich glaube, dass wenn auch vielleicht alle anderen enttäuscht waren in dem Haus, der Gelähmte war nicht enttäuscht. Ich glaube, da ist was passiert, als dieser Gelähmte auf dem Bett runtergelassen wurde und als er aufschaute zu Jesus und in Jesu Augen sah, die Augen Gottes, und er diese unglaubliche Liebe und diese Reinheit und diese Heiligkeit gesehen hat, ich glaube, da wurde dieser Mann total überführt. So wie jemand, der dreckig ist und, naja, wo es nicht weiter auffällt, solange es finster ist. Aber dann, wenn jemand das Licht aufdreht, so ups, bah, sieht man den ganzen Dreck und man fühlt sich unwohl. Die Bibel sagt uns, Jesus ist das Licht der Welt. Und ich glaube, als dieser Mann Jesus angesehen hat, da ist er sich seiner Sündhaftigkeit bewusst geworden. Vielleicht war er überführt von Unzucht oder Ehebruch. Vielleicht war es was anderes. Vielleicht war jemand anderer schuld an seiner Lähmung. Vielleicht hat ihn irgendjemand mit der Kutsche überfahren, wo er auf der Strandpromenade entlang gelaufen ist in Kapernaum. Will über den Zebrastreifen laufen und da kommt einer mit seinen Pferden und fahrt ihn nieder. Dann ist er gelähmt. Und vielleicht hat dieser Mann in seinem Herzen diesen Kutscher gehasst und gesagt, ich werde nie wieder Pferdeleberkäse essen. Vielleicht waren da Verletzungen in seinem Herzen durch diese Mitmenschen da, die ihn immer abgelehnt haben, als Sünder. Du bist selber schuld, dass du gelähmt bist. Vielleicht war er da verbittert, vielleicht war er unversöhnlich gegen seine Mitmenschen. Vielleicht hat er geflucht auf sie. Vielleicht war da Selbstmitleid, dass er sich selber Leid getan hat und sich ständig um sich selbst gekreist hat, diese Selbstsucht und Mangel an Liebe für andere da. Aber was immer seine Sünden waren, als er Jesus ansah und Jesus ihn ansah mit diesen liebevollen, heiligen, reinen, barmherzigen Augen, ich glaube, da ist bei diesem Mann das Licht angegangen. Bing! Und ihm ist bewusst geworden, wie sündig er ist. Ich glaube, er hatte vielleicht so einen Moment, wie Jesaja den hatte, wo er Gott gesehen hat auf dem Thron und er hat gesagt, wehe mir, ich bin verloren, denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich. Oder wie dieser Hauptmann, der zu Jesus gesagt hat, Jesus, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Oder Petrus, wo er Jesus erkannt hat und gesagt hat, Herr, weiche von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Und Jesus sah die geistliche Not von diesem Mann. Vielleicht hatte der so einen gequälten Gesichtsausdruck. Vielleicht hat er sich geschämt, dass er gar nicht wirklich sich getraut hat, aufzuschauen zu Jesus, dass er seinen Blick so gesenkt hat. Und Jesus begegnet dieser tiefsten Not dieses Mannes zuerst. Seht hier, was er sagt. Dreckiger Sünder, was hast du getan? Warum wagst du es überhaupt, in meine Gegenwart zu kommen? Sollst du nicht nur gelähmt sein, du sollst jetzt auch blind sein. Haha. Hat Jesus das gesagt? Nee, so ist Gott nicht. Sehr sanft, sehr liebevoll, was Jesus hier sagt. Er sagt, Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Und ich glaube, diesem Mann ist hier ein Stein vom Herzen gefallen. Und ich glaube, sein Gesicht, sein ganzes Aussehen hat sich verändert. Dieser innere Friede, der nach außen gestrahlt hat. Und dieser Mann war der glücklichste Mensch im ganzen Haus, in diesem Augenblick. Dieser Gelähmte. Wir nehmen so oft diese äußeren Dinge, diese physischen Dinge so wichtig. Na, wenn jemand Geburtstag hat, dann wünschen wir ihm vor allem Gesundheit. Wohlstand und ich wünsche dir viel Erfolg. Man hört kaum, dass jemand sagt, ich wünsche dir Vergebung oder ich wünsche dir Erlösung. Wir bleiben an diesen äußeren Dingen hängen. Wir denken, dass unser Glück von diesen Umständen abhängig ist. Aber das stimmt nicht. Wir sehen einen glücklichen, gelähmten Menschen hier auf dem Bett liegen. Davon bin ich überzeugt. Ein Mensch, der in Beziehung ist mit Gott, ein Mensch, der Vergebung erfahren hat, der wirklich frei ist. War wahrscheinlich einer der freisten Menschen in diesem Haus, außer Jesus natürlich. Da war also Jesus der freiste Mensch in diesem Haus, obwohl er sich nicht bewegen konnte. Das war der erste Grund, warum Jesus zuerst mit den Sünden dieses Mannes umging, weil das war seine tiefste Not. Das war wirklich sein tiefstes Bedürfnis. Und ich mag das an Jesus. Jesus weiß, wie es uns geht. Jesus sieht unser Herz, er kennt unsere Not. Und wir dürfen da ganz offen sein mit ihm. Wir dürfen es zu ihm bringen. Und er hat uns lieb. Er sieht uns mit Barmherzigkeit an und er will unser Leben heil machen. Zweiter Grund, glaube ich, warum er zuerst die Sünden vergeben hat und dann erst geheilt hat, war, weil er den Menschen in dem Haus beweisen wollte, wer er ist. Seht ihr im Vers 6? Es saßen dort aber einige von den Schriftgelehrten und überlegten in ihren Herzen, was redet dieser so? Er lästert. Wer kann Sünden vergeben außer einem? Gott. Schriftgelehrten, das waren die Theologen damals. Das war wirklich die religiöse Elite. Diejenigen, die das Gesetz interpretiert haben. Die waren auch zuständig für die Reinheit der Lehre. Woher kamen diese Leute? Wahrscheinlich war es eine Gesandtschaft aus Jerusalem, das geistliche Zentrum. Sie sind gekommen, um diesen neuen Rabbi Jesus ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen. Wahrscheinlich als Reaktion auf diesen gereinigten Aussätzigen. Jesus hat ihn zu ihnen geschickt nach Jerusalem, zu den Priestern. Hat gesagt, geh hin, zeig dich den Priestern. Und das hat ganz sicher Aussehen erregt dort. Und es sollte ein Zeugnis für die sein, dass Jesus da ist, der Messias, der verheißene Retter. Das Problem dieser Religiösen war, dass sie eigentlich keinen Messias haben wollten, der ihre Autorität in Frage stellt. Oder der irgendwie eine Konkurrenz ist zu ihnen. Die wollten beliebt sein beim Volk. Die wollten nicht einen Messias, der beliebter ist als sie. Und wir sehen gerade in diesem Kapitel 2 hier einen wachsenden Konflikt zwischen Jesus und diesen religiösen Leitern. Und da sitzen die. Sie überlegen in ihrem Herzen, was redet dieser so? Er lästert. Wer kann Sünden vergeben außer einem? Gott. Das ist richtig. Das ist richtig. Nur einer kann Sünden vergeben und das ist Gott. Nur Gott. Kein Mensch. Dann mal der Papst. Nur Gott kann Sünden vergeben. Kein Mensch kann das für sich in Anspruch nehmen. Das Problem war, wo sie falsch lagen, war, dass sie nicht geglaubt haben, dass Jesus Gott ist. Und Jesus wird diese Gelegenheit jetzt nutzen, um ihnen das zu beweisen. Jesus versucht, diese religiösen Menschen durch diese Situation zu erreichen. Ich glaube, deswegen hat Jesus den gereinigten Aussätzigen nach Jerusalem geschickt. Jesus hat diese Menschen geliebt, diese verblendeten religiösen Leiter. Viele Sekten sagen, Jesus hat nie behauptet, dass er Gott ist. Jesus ist nicht Gott. Aber seht ihr, das ist so eine Stelle in der Bibel. Die Bibel ist ganz klar, Jesus ist Gott. Und Jesus war vollkommen Gott und er war vollkommen Mensch. Gott, der menschliche Gestalt angenommen hat, wie wir im Philipperbrief im Kapitel 2 lesen. Und hier haben wir eine Stelle, wo das zum Ausdruck kommt, dass Jesus Gott war. Ich gebe euch noch ein paar andere. Wenn die Zeugen Jehovas oder die Mormonen anklopfen, dass ihr ihnen das zeigen könnt. Gut, die Zeugen haben es umgeschrieben in ihrer Bibel, die meisten Stellen. Aber wir können sie ihnen in eurer Bibel zeigen. In Jesaja 9, Vers 5 zum Beispiel, wer sich es aufschreiben will. Da heißt es, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott. Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Schon im Alten Testament, diese Prophetie auf Jesus. Ein Sohn ist uns gegeben und sein Name ist starker Gott. Das ist, wer er ist. Name steht immer für Natur. Und dann natürlich die bekannte Stelle. Johannes Evangelium, Kapitel 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und dann ein Stück weiter unten, ich glaube Vers 14 heißt es weiter, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Am Anfang war das Wort war bei Gott, das Wort war Gott, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Um wen geht es hier? Um Jesus. Hebräer Kapitel 1, Vers 8. Da sagt Gott, der Vater, zum Sohn, dein Thron, o Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Vater sagt zum Sohn, dein Thron, o Gott. Letzte Stelle noch, Johannes 10, Verse 10 bis 33. Verse 30 bis 33, Entschuldigung. Auch so eine ähnliche Stelle wie hier, wo es impliziert ist und die Leute haben das ganz gut verstanden. Da sagt Jesus nämlich, ich und der Vater sind eins. Da hoben die Juden Steine auf, dass sie ihn steinigen. Jesus antwortete ihnen, viele gute Werke habe ich euch von meinem Vater gezeigt, für welches Werk unter ihnen steinigt ihr mich? Die Juden antworteten, wegen eines guten Werkes steinigen wir dich nicht, sondern wegen Lästerung. Und weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Leute damals haben gut verstanden, was Jesus für sich behauptet hat, was er beansprucht hat. Und hier ist eine ähnliche Situation. Sieht hier in Vers 7. Was redet dieser so erlästert? Wer kann Sünden vergeben außer einem Gott? Haben verstanden, Jesus hat beansprucht, Gott zu sein, wenn er Sünden vergibt. Vers 8. Und sogleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich überlegten, hat ein Wort der Erkenntnis, und er sprach zu ihnen, was überlegt ihr diese neuen Herzen? Wäre das nicht abgefahren, wenn wir sehen könnten, was die Leute denken? Was ist denn los? Ermutigend wäre? Oder deprimierend? Wahrscheinlich ist gut, dass ihr es nicht sehen könnt. Nicht sehen könnt, was ihr gerade denkt. Gehen wir zu Bettini heute nach dem Gottesdienst oder lieber ins Brauhaus? Pasta oder Schnitzel? Was machen wir? Jetzt hat er schon wieder dasselbe Hemd an. Es ist gut, dass wir nicht immer wissen, was die Leute denken. Wahrscheinlich hätten wir viel weniger Freunde, wenn das so wäre. Die Leute sagen, hey, schön, dass du da bist. Oh nein, schon wieder sie. Also stell dir vor, im Kaufhaus, du probierst einen Anzug aus und die Verkäuferin, oh, das sieht wunderbar aus. Mann, du siehst richtig toll aus. Die Frauen werden dir schamweise zu Füßen liegen. Sie denkt sich vielleicht, du fetter alter Sack. Deine Figur ist eh alles egal. Kannst dir genauso gut einen Kartoffelsack anziehen. Aber entscheide dich doch endlich. Ist gut, dass wir nicht immer wissen, was die Leute denken. Ist gut, dass wir nicht Gedanken lesen können. Ich glaube, wir leben mit unseren Illusionen viel besser, als wenn wir es immer alles genauso wüssten. Aber Jesus hier hat gesehen, was die Leute denken. Und was Jesus weiß, auch genau, was in deinem Herzen abgeht und was du gerade denkst. Und deswegen können wir ihm auch nichts vormachen. Und wir müssen ihm auch nichts vormachen, das ist nicht nötig. Wir dürfen einfach ehrlich sein und zu ihm kommen. Sagen, Jesus, das denke ich gerade, ich weiß, es ist pervers und es muss raus und das passt nicht zu dir. Aber Jesus, ich brauche deine Hilfe. Wir können offen und ehrlich zu ihm kommen. Was überlegt ihr dies in euren Herzen? Was ist leichter? Zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind vergeben? Oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett auf und geh umher? Was denkt ihr, was ist leichter zu sagen? Deine Sünden sind dir vergeben? Oder steh auf, sei geheilt? Nimm dein Bett, geh nach Haus. Was ist einfacher zu sagen? Was denkt ihr? Wer denkt, dass es einfacher ist, zu sagen, deine Sünden sind vergeben? Wer denkt, es ist einfacher zu sagen, steh auf? Mehrheit hat keine Meinung. Ich denke, für Menschen ist beides unmöglich zu tun. Zumindest. Beides unmöglich. Aber ich denke, es ist einfacher zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Warum? Weil das kann ja keiner nachprüfen. Aber wenn du sagst, steh auf, geh umher, und dann bleibt er gelähmt liegen. Das ist blöd gelaufen. Dann bist du entlarvt als ein falscher Prophet oder als ein falscher Messias. Was ist einfacher zu sagen, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind vergeben, oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh umher? Und beachtet hier wieder, dass im Denken dieser Leute beides zusammengehört. Behinderung ist eine Folge von Sünden in ihrem Denken. Das heißt, dass Heilung eigentlich auch nur dann passieren kann, wenn die Sünde vergeben ist. Und Jesus sagt zu ihnen, damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, spricht er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett auf und geh in dein Haus. Damit ihr wisst, dass ich die Vollmacht habe, auf der Erde Sünden zu vergeben. Und das ist eine Vollmacht, die nur Gott hat. Steh auf, nimm dein Bett auf und geh in dein Haus. Und er stand auf und nahm sogleich das Bett auf und ging vor allen hinaus, sodass alle außer sich gerieten und Gott verherrlichten und sagten, niemals haben wir so etwas gesehen. Wer hätte mit dem diskutieren können, was hier passiert ist? Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und als Beweis, dass das stimmt, steh auf. Der Typ hat keine Physiotherapie gebraucht, keine Reha. Muskeln sind neu gewachsen, sind neu stark geworden. Steht auf, nimmt sein Bett unter dem Arm oder auf die Schulter und springt raus. Nicht durchs Dach, wahrscheinlich durch die Tür. Und die Leute waren erstaunt. Wow, niemals haben wir sowas gesehen. Jesus hat ihnen bewiesen, dass er Gott ist. Und alle verherrlichten Gott. Ich mag das. Wir sehen das immer wieder im Dienst von Jesus. Jesus hat immer in so einer Art und Weise gedient, dass Gott verherrlicht wurde. Dass der Vater die Ehre bekam und nicht er. Und es ist, wie wir dem Herrn dienen sollen. Dass die Leute nicht sagen, wow, bist du ein vollmächtiger Wunderheiler. Dann haben wir die Poster. Seht Benny hin heilen oder wen immer. Keiner ist wie er. Juhu. Oder dass die Leute nicht sagen, wow, du bist ein toller Prediger. Kommt und hört Günther Weber. Eintritt nur 20 Euro. Standing Ovations erwünscht. Was für ein Lobpreisleiter der Markus ist. So. Markus for President. Feiert Markus, komm, feiert ihn. Was für ein toller Musiker. Boah. E-Tribe, die Götter des Hip-Hop. Und die Mädels fallen um, wie bei den Beatles. Ah, fallen in Ohnmacht. Weiß noch, wer diese alten Aufnahmen noch kennt. Ich finde das so lächerlich. Aber wahrer Dienst wird Jesus verherrlichen, wird Gott verherrlichen. Die Leute hier sind beeindruckt gewesen von Gott. Und das soll passieren, wenn wir dem Herrn dienen. Sei es als Anbetungsleiter oder als Prediger oder wenn jemand eine Gabe hat von Gott, das Charisma zu heilen oder außergewöhnliche Dinge zu tun. Es soll so passieren, dass Gott die Ehre bekommt. Dass wir uns bewusst sind, wir sind nur Werkzeuge. Ich meine, wenn ein Arzt ein Skalpell gebraucht, um Menschen zu operieren und zu heilen, wäre völlig lächerlich, wenn sich irgendjemand vor dem Skalpell niederwirft und sagt, oh, du tolles Skalpell, wie wunderbar, oh, du Heiler. Das ist nur ein Werkzeug. Jedem Arzt gehört die Ehre, nicht dem Werkzeug. So ist es, wenn wir dem Herrn dienen, dann sollen die Menschen Jesus begegnen durch unseren Dienst. Das ist die Leute sagen, ja, ich bin Jesus begegnet. Ich will mehr von dir, Jesus. Ich will ihn preisen, ich will dich anbeten, ich will dir danken. Jesus, ich liebe dich. Das soll die Reaktion sein, wenn wir wirklich im Geist Gottes dienen. Für mich ist das immer ein rotes Warnlicht, wenn Menschen im Mittelpunkt stehen bei irgendwelchen Veranstaltungen. Boah, der tolle so und so und der tolle so und so und boah, ist das nicht toll und kommt und hört ihn und kommt und seht ihn und spendet für ihn. Wenn so Menschen den Ruhm und die Ehre wollen, es stinkt. Als Jesus gedient hat, wurde immer der Vater verherrlicht. Und wir sehen es auch in der Apostelgeschichte, als die Apostel gedient haben. Ein paar Mal haben sie probiert, wo Paulus Wunder getan hat und die Menschen kamen und wollten sie anbeten und ihnen opfern als Götter und sagte, hey, wir sind nur Menschen wie ihr. Was tut er? Betet Gott an. Und dann wollten sie scheinigen. Das ist eine andere Geschichte. Aber immer hat Gott die Ehre bekommen. Jesus hat gesagt, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und dass ich sein Werk vollbringe. Und er hat gebetet, Vater, verherrliche deinen Namen in Johannes 17. Und er hat uns gelehrt zu beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Es geht um ihn. Vers 13. Und er ging wieder hinaus an den See und die ganze Volksmenge kam zu ihm und er lehrte sie. Wir sehen das immer wieder in diesem Kapitel. Jesus war kein Wunderheiler. Er hat viele geheilt, aber Jesus war kein Wunderheiler. Jesus war ein Lehrer. Und alles andere war nur Beiwerk. Das war nicht der Fokus von seinem Dienst. Jesus hat gelehrt. Er hat das Wort Gottes, das Evangelium Gottes verkündigt. Und als er vorüberging, sah Levi, den Sohn des Alpäus, am Zollhaus sitzen. Levi, der hat eine bekannte Jeansmarke gegründet, kennt er vielleicht. Aus den anderen Evangelien wissen wir, dass sein Name auch Matthäus war. Der das Matthäus-Evangelium geschrieben hat. Der war ein Zöllner. Er war ein Zolleintreiber für die Römer oder wahrscheinlich für Herodes Antipas. Und beide waren nicht sehr beliebt im Volk. Allein schon wegen seinem Job war er nicht beliebt, der Matthäus. Ich meine, wer von euch zahlt gerne Steuern? Wahrscheinlich niemand. Wer zahlt gerne Zoll? Steuereintreiber sind nicht beliebt. Und schon gar nicht einer, der für die Römer oder für Herodes gearbeitet hat, der eigentlich nur ein Schleimer war bei den Römern. Also zusätzlich, dass er so ein Steuereintreiber, ein Zolleintreiber war, war der Levi einer, der für die Feinde der Juden gearbeitet hat, die das Land besetzt hatten. Dann stand wahrscheinlich ein Soldat hinter ihm, um die Autorität zu beweisen. Und Matthäus hat die Leute ausgebeutet. Diese Steuereintreiber mussten einen bestimmten Prozentsatz für den König oder für den Kaiser abliefern. Und dann konnten sie, so viel sie wollten, noch zusätzlich draufschlagen als ihren eigenen Lohn. Und die haben die Leute ausgebeutet, haben versucht, so viel Geld wie möglich für sich selbst zu machen. Waren gehasst von den Menschen. War ein lukratives Geschäft. Dieser Levi war ein reicher Mann. Aber er war nicht beliebt. Er war ein verachteter Mensch. Und kein guter Jude wäre sein Freund gewesen. Er war ausgestoßen aus der Gemeinschaft. Für die Juden war er der ultimative Sünder und der ultimative Verräter. Und ich finde das interessant. Ich finde interessant, weil sein Name Levi ist. Das ist ein sehr jüdischer Name. Wahrscheinlich war er ein Levit. Dieser Stamm, aus dem die Priester und die Diener im Heiligtum gekommen sind. Und wir wissen aus dem Matthäus-Evangelium, dass dieser Levi oder Matthäus ein unwahrscheinliches Bibelwissen hatte. Ich meine, der zitiert dort unzählige Stellen aus dem Alten Testament und sagt immer wieder, so steht geschrieben oder das ist passiert, dass das erfüllt wird, was da verheißen ist im Alten Testament. Der Junge kannte sich aus. Mir scheint, dass der Matthäus mal ein sehr religiöser Mensch war. Aber scheinbar ist er dann irgendwann ausgebrannt in seiner Religion. Und ich verstehe das, äußere Religion, Religiosität, das ist langweilig. Und wahrscheinlich hat er diese Korruption gesehen, diese Heuchelei, die im Tempel passiert ist und in den Synagogen passiert ist. Und er hat diesem ganzen religiösen Getue seinen Rücken zugekehrt. Sie gedacht, ihr könnt mich mal. Und er ist zu einem Materialisten geworden, zu einem Karrieremensch. Hat diesen Job angenommen von den Römern, hat Geld gemacht, hat Leute ausgebeutet. Sie gedacht, ha, ich lebe jetzt nur mehr für mich. Ich brauche niemanden. War vielleicht ein Zyniker, ich brauche niemanden. Und auch wenn er mich alle noch so hasst, ich sitze am längeren Ast. Und für jede schlechte Reden hinter meinen Rücken und für jeden bösen Blick werdet ihr bezahlen. Aber Jesus ging vorüber und er sah Levi. Im Matthäus-Evangelium, Matthäus selbst schreibt, Jesus sah den Menschen. Er sah nicht den Steuereintreiber, er sah nicht den Verräter, er sah einen Menschen. Jesus sah ihn, er liebte ihn. Und Jesus hatte immer so ein besonderes Auge für die Ausgestoßenen. Für die, die kaputt sind, für die, die niemand will. Ich möchte euch ermutigen, so mit Jesus durchs Leben zu gehen. Zu sagen, Jesus, zeig mir die, die einsam sind, die ausgestoßen sind, die niemand beachtet. Dass ich ihnen deine Liebe weitergeben kann. Und dieser Levi, der hatte ohne Zweifel von Jesus gehört. Ich meine, die ganze Stadt hat von ihm gehört. Kapernaum war ja nicht so eine Riesenstadt. Im Kapitel 1 haben wir gelesen, dass die ganze Stadt an der Tür stand von Jesus. Dass er Leute geheilt hat, dass er Dämonen ausgetrieben hat. Und er hat diesen Aussätzigen gereinigt. Ich meine, das ist die für 100 Jahre lang nicht passiert. Das war sicher eine große Sache. Und dann ist vielleicht dieser Lahme, der auf dem Bett zu Jesus getragen wurde, mit dem Bett unterm Arm bei Levi vorbeigelaufen. Und was hat der Levi wohl gedacht, als er Jesus vorbeikam und sah und diese Mengen, die ihm nachgefolgt sind? Versetzt euch in den Levi rein. War neugierig, Jesus zu sehen? Wahrscheinlich. Er hat sich wahrscheinlich auch gedacht, ah, der will nichts mit mir zu tun haben. Ich bin Steuereintreiber, die Juden hassen mich. Dieser ehrwürdige Rabbi, der will sicher nichts mit mir. Und die Leute um ihn herum, die Leute, die mit Jesus gegangen sind, sind wahrscheinlich vorbeigegangen, Bogen um ihn gemacht. War unrein in ihren Augen, zumindest von Religiösen. Hat diese hasserfüllten Blicke gesehen der Leute. Und dann kam Jesus an ihm vorbei. Und er sah ihn und Jesus sah etwas anderes in diesen Menschen, was die anderen nicht sahen. Jesus sah ihn mit den Augen der Liebe. Wir haben so diesen Spruch, Liebe ist blind. Das stimmt eigentlich nicht ganz. Wir müssen sagen, Liebe sieht mehr. Liebe sieht durch diese äußeren Fassaden hindurch. Und Jesus sah diesen Menschen. Er sah diesen leeren, einsamen, desillusionierten, verlorenen Menschen. Auch wenn er außen diese harte Fassade hatte und dieser reiche Karrieremensch war und dem egal war, was die Menschen von ihm denken. Jesus hat dadurch gesehen. Er hat einen Menschen in Not gesehen hier. Und ich frage mich, was da passiert ist, als die Augen sich getroffen haben von dem Levi und von Jesus. Was ist passiert, als Levi in die Augen Gottes gesehen hat? Diese liebevollen, barmherzigen, reinen Augen. Ich frage mich, ob das nicht das Herz von dem Levi durchbohrt hat. Ob da nicht seine harte Maske gefallen ist und dieser geistliche Hunger durchgebrochen ist aus seinem Herzen. Und ob ihm nicht in diesem einen Augenblick bewusst geworden ist, dass er auf dem falschen Dampfer ist. Dass dieser ganze Materialismus und das Geld, das nicht ist, worum es geht in unserem Leben. Und ich glaube, dieser Levi war total von den Socken, als er Jesus sagen hörte, folge mir nach. Was? Hä? Was hast du mir gesagt? Folge mir nach. Jesus, dieser heilige, ehrwürdige Rabbi, der einzige Mensch, der je perfekt gelebt hat. Levi hat immer nur gehört, du bist ein Sünder, du bist ein Verräter, du bist ein Abschaum. Wahrscheinlich hintenrum, weil ins Gesicht hat es ihm keiner gesagt, weil sie Angst vor ihm hatten. Aber die Leute wollten nichts mit ihm zu tun haben. Und ich denke, jeder von uns kennt das bis zu einem gewissen Grad. Ablehnung tut weh. Wenn wir zurückgewiesen werden von einem Mädel, das wir gern haben, oder von einem Freund, der uns ablehnt. Oder sogar, wenn man sich um einen Job bewirbt und eine Absage kriegt. Ach. Und jetzt kommt dieser heilige, wunderbare Jesus zu ihm und er sagt, ich will dich. Ich will dich, Levi. Komm mit mir. Komm mir nach. Du willst mich? Ja, Levi, ich will dich. Komm, folg mir. Und Jesus sagt es auch zu dir. Jesus sagt es zu jedem Einzelnen von uns. Egal, was die Leute über dich denken, egal, wie andere Menschen sich dir gegenüber verhalten, Jesus sagt, ich will dich. Folg mir nach. Lebe mit mir. Und wir wissen, dass hier was Radikales passiert ist im Herzen von dem Levi, weil er ziemlich radikal reagiert hat. Seht, was er getan hat hier. Er hat gesehen, dass das Leben in Fülle ist, dass es wahre Lebensqualität ist, mit Jesus zu leben. Und er sah da was Neues. Er sah was anderes als Religiosität. Er sah die Möglichkeit zu einer echten Beziehung mit Gott. Und ich kann mich mit dem Matthäus identifizieren. Das ist das, was mich zu Jesus hingezogen hat. Wirklich Leben zu sehen, nicht nur Religion. Jesus spricht zu ihm, folge mir nach. Und seht, das ist radikal. Und er stand auf und folgte ihm nach. Eine spontane, radikale Entscheidung. Er hat alles hinter sich gelassen, sein ganzes altes Leben. Einen sehr lukrativen Job, den er nie wieder zurückbekommen kann, wenn er den aufgibt. Wenn der seinen Job verlässt, wenn der die Römer sozusagen im Stich lässt, das war's. Kann nie wieder zurück. Ich glaube, der Levi, der hat sich radikal bekehrt in diesem Moment. Der hat wieder Paulus gesehen, dass dieses ganze Zeug, alles das, was mir früher so wichtig war und so viel wert war, das ist Dreck im Vergleich dazu, Jesus zu kennen. Und er hat gesagt, Jesus ist es wert. Und er stand auf und er ging mit ihm und er blickte nie mehr zurück. Und es geschieht, dass er in seinem Haus zu Tisch lag und viele Zöllner und Sünder lagen mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch, denn es waren viele. Und sie folgten ihm nach. Jesus hasst die Sünde, aber Jesus liebt den Sünder, Jesus liebt die Menschen. Und er hängt mit denen rum, mit denen sonst niemand was zu tun haben wollte in dieser jüdischen Gesellschaft. Und die Sünder, die haben sich wohlgefühlt bei ihm. Er hat sie nicht verdammt, er hat sie nicht abgelehnt, er war nicht überheblich. Irgendwie runtergeschaut auf sie. Jesus war auch nicht bedrohlich. Die Leute waren gern mit ihm zusammen. Und er hat sie angenommen. Die haben sich geliebt und angenommen gefühlt. Und er hat sich nach denen ausgestreckt, die verloren waren. Und das sollten wir auch als Christen tun. Wir Christen sollten nicht in so einer christlichen Konklave leben, so abgeschottet von allen Nicht-Christen. Es ist gut, wenn wir freundschaftliche Beziehungen haben mit Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und wie fühlen sich deine Arbeitskollegen, deine Bekannten, die Jesus nicht kennen, wie fühlen sich die in deiner Gegenwart? Fühlen die sich angenommen und geliebt oder fühlen sie sich ein bisschen unwohl? Wollen die Jesus kennenlernen wegen dir? Vielleicht ist es eine praktische Idee, was der Levi hier getan hat, dass er seine Freunde eingeladen hat. Vielleicht ist das eine praktische Sache. Lad mal deine Bekannten ein, vielleicht deine Arbeitskollegen, die Jesus noch nicht kennen. Und bring ihnen die Liebe Jesu. Hör ihnen zu. Erzähle ihnen von deinem Leben mit Jesus. Ich denke, es ist gut, wenn wir Christen nicht nur mit einer christlichen Clique rumhängen, sondern auch Kontakte haben mit anderen Menschen. Ich empfinde das manchmal schwierig in meinem Job, weil ich zumindest weniger Kontakte habe mit Nichtchristen, als wo ich noch gearbeitet habe und auf der Uni war und so weiter. Es ist gut, wenn wir Freunde haben, die Jesus nicht kennen und wenn wir uns ausstrecken nach ihnen. Das heißt nicht, dass wir die zu unserer Clique machen sollen. Nicht, dass wir diese Menschen zu der Gemeinschaft machen, die uns prägen. Nee, das ist der Leib Christi, das soll uns prägen, Jesus soll uns prägen. Nicht, dass wir uns anpassen und Kompromisse eingehen, damit wir angenommen werden von denen, die Jesus nicht kennen. Nee, darum geht's nicht. Unser Ziel ist, wir wollen sie für Jesus gewinnen. Seht hier, Jesus ist hier nicht mit den Leuten rumgelegen und hat gesoffen und sich mit Frauen vergnügt und hat perverse Witze erzählt dort am Tisch. Er wurde nicht einer von ihnen. Umgekehrt. Wir lesen hier, sie folgten ihm nach. Wir können uns vorstellen, worüber er mit ihnen geredet hat. Über das Wort Gottes. Er war Licht, er war Zeugnis für sie. Und sie wollten das, was er hatte. Und sie folgten ihm nach. Und das ist das Muster, wie es auch in unserem Leben sein soll. Vers 16. Und als die Schriftgelehrten der Pharisäer ihn mit den Sündern und Zöllnern essen sahen, sagten sie zu seinen Jüngern, mit den Zöllnern und Sündern isst er. Das heißt übrigens nicht, dass diese Leute alle furchtbar unmoralische Leute waren. Natürlich waren sie alle Sünder, wie wir alle Sünder sind. Aber das heißt nicht unbedingt, dass das alles Mörder waren und Diebe und Ehebrecher und was wir uns sonst noch für schlimme Dinge vorstellen können. Für diese Pharisäer, für diese religiösen Leute, diese Selbstgerechten, waren eigentlich alle normalen Menschen Sünder. Alle, die sich nicht an ihre strikten Regeln gehalten haben. Seht ihr, sie waren die Elite. Sie haben gedacht, wir sind die Gerechten. Und das gemeine Volk, wir sind alle Sünder. Und die haben die verachtet und haben die gemieden. Und sie versuchen hier irgendwie die Jünger zu beeinflussen, irgendwie Zweifel bei ihnen zu sehen über Jesus und sagen, hey, der Jünger mit den Zöllnern und mit den Sündern ist er? Das soll ein guter Rabbi sein? Und Jesus hörte es. Jesus ist nichts entgangen. Jesus hörte es und spricht zu ihnen, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Warum ist Jesus nicht gekommen, Gerechte zu rufen? Erstens, es gibt keine wirklich Gerechten im absoluten Sinn. Und zweitens, es gibt nichts, was Jesus für einen Gerechten tun kann. Gerecht jetzt eben nicht in dem Sinn, gerecht sein wie Jesus, absolut gerecht, das ist niemand. Aber worüber hier spricht, ist Selbstgerechtigkeit. Leute, die in ihren eigenen Augen gerecht sind. Und für solche Menschen kann Jesus nichts tun. Wir müssen arm werden. Im Geiste hat Jesus gesagt, wir müssen demütig sein, wenn wir gerettet werden wollen. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Ich habe das jahrelang nicht verstanden. Zählt vielleicht kurz aus meinem Leben zum Abschluss. Ich habe das jahrelang nicht kapiert. War religiös, war in der Kirche. Aber ich habe es nicht kapiert. Es war alles irgendwie äußerlich. Ich habe schon geglaubt, dass es Gott gibt. Und ich habe eigentlich auch geglaubt, dass das stimmt, was wir so im Glaubensbekenntnis beten. Nur kapiert habe ich nichts. Ich habe auch dann und wann religiöse Erfahrungen gemacht und religiöse Gefühle gehabt. Ich denke, wo ich gefirmt wurde und so, das war schon so ein ergreifender Moment. Ich habe auch ab und zu Gott mal gesagt, Gott, hilf mir bei der Prüfung. Aber ich hatte keine echte Beziehung mit ihm. Ich habe Dinge gehört über Gott, aber ich kannte ihn nicht. Das war nicht von innen heraus. Das war alles äußerlich. Das war Kirchgang, das war Versuch, ein guter Mensch zu sein, religiöse Traditionen durchgemacht, aber nicht aus Liebe zu Jesus, sondern eben aus Tradition. Und weil meine Eltern mich so erzogen haben. Ich bin dankbar dafür, dass sie mich erzogen haben, sei ein guter Mensch und nicht, egal was du machst. Ich bin dankbar dafür. Aber meine Motivation war nicht Liebe zu Jesus Und Kirche, das war mehr so ein sozialer Treffpunkt für mich, als mit Gott. Ich meine, bei unserer Jugendgruppe und bei den meisten Leuten bei uns in der Pfarre, die meisten Beziehungen hatten eigentlich sehr wenig mit Gott zu tun. Das war kaum ein Thema. Und ich war auch überhaupt nicht arm im Geist. Ich war selbstgerecht. Ich habe mal gedacht, Gott wird mich annehmen, weil ich so brav bin. Ich habe niemanden umgebracht. Ich bin kein Frauenheld. Ich besaufe mich nicht. Mein Bruder und ich, wir waren die einzigen in unserer Schulklasse, die regelmäßig zum Schulgottesdienst gegangen sind und zur Beichte gegangen sind. Hey, ich bin gut. Ich bin ein guter Christ. Da war keine wahre Sündenerkenntnis in meinem Leben. Mir war gar nicht wirklich bewusst, dass ich Erlösung brauche. Da war keine Demut da in meinem Leben. Ich habe auch nicht wirklich nach Gott gesucht. Ich muss sagen, ich war auch ohne ihn die meiste Zeit zumindest ein glücklicher Mensch. Ich habe es nicht anders gekannt. Vor allem auch wegen meiner Familie, denke ich. Ich hatte eine glückliche Kindheit. Nur Gott hat uns für Beziehung mit sich selbst geschaffen. Und das ist der Sinn unseres Lebens. Und deswegen ist unser Herz dann doch irgendwie leer und unser Leben sinnlos ohne ihn. Und ich hatte liebe Eltern, ich hatte eine tolle Freundin, uns ging es materiell gut. Ich hatte Freunde, ich war in der Schule erfolgreich. Aber trotzdem habe ich gespürt, da fehlt was in meinem Leben. Und ich hatte damals vor meiner Bekehrung, ich war so 18, knapp 19 Jahre alt, hatte ich viele Fragen. Solche Fragen, warum tue ich das, was ich tue? Warum versuche ich, ein guter Mensch zu sein? Warum lege ich nicht jedes Mädel flach, was mir im Weg läuft, so wie meine Schulkollegen zumindest behauptet haben? Warum lasse ich meinen Hormonen nicht einfach freien Lauf? Ich meine, ich habe dieselben Hormone wie Sie. Warum lebe ich meine Triebe nicht einfach aus? Warum lasse ich nicht die Sau raus? Ist es nur aus äußeren Zwängen, wie die Psychologen uns sagen? Was bringt es, gut zu sein? Was habe ich davon? Und wieso versuche ich, erfolgreich zu sein und gut zu sein in der Schule und hart zu arbeiten? Nur weil meine Eltern mir das gelehrt haben? Warum versuche ich, erfolgreich zu sein, wenn am Ende eh alles egal ist und alles sinnlos und verloren und vorbei ist und wir sterben und das war's? Warum versuche ich, so zu leben, wie ich lebe? Ich habe diese Dinge echt in Frage gestellt. Diese Religiosität, diese Werte auch. Nur für mich selbst zu leben und nur für diese Welt zu leben, ist nicht groß genug. Das reicht nicht. Religion reicht uns auch nicht. Und deswegen kann ich mich identifizieren mit dem Matthäus. Weil auch ich war enttäuscht von Religion. Wir Menschen, wir brauchen was, wofür es sich wirklich lohnt zu leben. Und wenn es sein muss, sogar zu sterben. Eben Gott selbst. Er ist das, wonach unser Herz sich wirklich sehnt. Ich hatte alle Fragen, aber ich hatte nicht wirklich die Antworten zu dem Zeitpunkt. Bis ich Menschen getroffen habe, Jugendliche getroffen habe, die echtes Leben hatten. Die Jesus wirklich persönlich kannten. Und ich habe das gleich gespürt. Die haben was, was ich suche. Und dann dort, von denen durfte ich erst die Wahrheit lernen, die Paulus uns Römerbrief schreibt, Kapitel 1 bis 3. Nämlich, dass wir alle Sünder sind und alle verloren sind und von Gott getrennt sind. Dass keiner von uns gut ist. Dass Gottes Maßstab Perfektion ist. Und dass Gott nur ein Leben, so wie es Jesus gelebt hat, annehmen wird. Und da wurde mir erst klar, dass Gott mich retten muss. Da wurde mir klar, dass ich nicht gut bin, wie ich immer gedacht habe, und dass ich genauso schuldig bin und getrennt bin vor Gott, wie jeder Mörder oder wie meine pornosüchtigen Schulkollegen oder jeder Ehebrecher oder sonst was. Die Leute, auf die ich runtergeschaut habe in meiner Selbstgerechtigkeit. Und erst dann hat sein Kreuz und seine Auferstehung Sinn gemacht für mich. Vorher war das alles irgendwie, na gut, du kennst das halt, aber was soll das? Erst da hat es Sinn für mich gemacht. Erst da habe ich verstanden, dass ich das brauche. Dass Jesu Werk am Kreuz für mich persönlich war. Und erst dort in diesem Jugendgebetskreis, wo ich zum Glauben gekommen bin, da wurde mir erzählt, dass eine Umkehr notwendig ist. Eine Bekehrung, eine Lebensübergabe, eine persönliche Entscheidung, eine persönliche Annahme von dem, was Jesus für uns getan hat. Und erst wo ich das verstanden habe und der Heilige Geist diese Blindheit, echt Blindheit, diese religiöse Blindheit von meinen Augen weggenommen hat und mich überführt hat, da konnte ich meine Selbstgerechtigkeit zurücklassen und arm im Geiste werden und mich bankrott erklären vor Gott und zu sagen, Jesus, ich brauche dich. Mich allein Jesus anvertrauen für meine Errettung. So in diesem Luther-Film, das hat mir gut gefallen, dieser relativ neue Film, wo Luther sich immer wieder am Boden geworfen hat und gesagt hat, Jesus, rette du mich. Das muss passieren. Nicht Selbstgerechtigkeit, das müssen wir zurücklassen und Jesus, ich vertraue auf dich allein. Den Schritt habe ich gemacht, das war im Juni 89. Da habe ich mein Leben Jesus gegeben und das war die wichtigste Entscheidung und die beste Entscheidung in meinem Leben. Und für manche andere mag das ein längerer Prozess gewesen sein, aber für mich war es ein Prozess von einigen Wochen, wo ich begonnen habe, die Dinge wirklich zu kapieren. Wirklich zu erkennen, dass ich schuldig bin vor Gott und nicht gerecht und dass ich einen Retter brauche. Und das hat dann in dieser Lebensübergabe geendet. Und ich weiß, dass da der Punkt war, wo ich geistig von Neuem geboren wurde, wie Johannes es sagt im Kapitel 3. Und erst ab da hatte ich dieses Zeugnis des Heiligen Geistes in meinem Herzen, wie es im Römer 8 heißt. Und erst ab da habe ich überhaupt erst einen Hunger bekommen nach dem Wort Gottes und nach Gemeinschaft mit Gott, mit Gebeten. Und da wurde es mir erst dann wichtig und hatte ich Lust dran, Gemeinschaft zu haben mit anderen Christen, zusammen zu beten, Gemeinde, Gottesdienst. Und erst da hat Gott begonnen, mich von innen heraus zu verändern. Weil er hat noch immer viel zu tun und es gibt noch immer sehr viel, was ich nicht kapiere. Aber ich bin so dankbar, dass Jesus in meinem Leben ist. Und ich kann mir ein Leben ohne ihn überhaupt nicht mehr vorstellen. Ich bin so froh, dass Gott mich von einem religiösen Menschen zu einem Jesus-Menschen gemacht hat. Und das ist ein Riesenunterschied. Deswegen habe ich auch immer ein Herz für religiöse Menschen. Meine größte Sorge als Pastor ist es, dass jemand einfach so hierher kommt, religiös, äußerlich religiös, so irgendwie mit der Chapel-Spiritualität mitschwimmt, aber ohne echte Bekehrung, ohne eine echte Wiedergeburt im Geiste erlebt zu haben und ohne Jesus. Und dass der dabei verloren geht. Dass Menschen getäuscht sind, dass sie wirklich auf falsche Dinge vertrauen. Auf Selbstgerechtigkeit statt auf Jesus allein. Wenn ich dich heute Morgen fragen würde, warum wird Gott dich in den Himmel lassen? Was würdest du antworten? Was wäre deine Antwort, wenn ich fragen würde, warum? Ich meine, die meisten Leute glauben, dass sie in den Himmel kommen, aber warum wird Gott dich in den Himmel lassen? Was würdest du sagen? Ich habe niemanden umgebracht. Ich war zumindest jede zweite Woche in der Calvary Chapel. Äußere Dinge. Bist du selbstgerecht? Glaubst du, dass Gott dich annehmen wird wegen irgendwas, was du tust? Dann bist du auf dem falschen Dampfer. Oder hast du erkannt, dass du ein Sünder bist und dass Jesus alleine ist? Hast du zu Jesus ausgeschrien, rette du mich, Jesus? Vertraust du auf Jesus allein? Ist wichtig, wir brauchen Klarheit in diesen Dingen. So lass uns beten. Jesus, danke, dass du der Retter bist. Und Vater, ich bete für diese Klarheit in jedem Herzen, das hier ist. Diese Klarheit, dass wir erkennen, ob wir eine persönliche Beziehung mit dir haben, ob wir dich kennen, Jesus, oder ob wir nur von dir gehört haben. Ob wir selbstgerecht sind, glauben, dass Gott uns annehmen muss wegen uns, oder ob wir auf Jesus allein vertrauen. Jesus, ich bitte um diese Klarheit. Und ich bete, wenn irgendjemand da ist, der noch keine persönliche Entscheidung für dich getroffen hat und dich nicht persönlich eingeladen hat in sein Leben, dann bitte ich, dass heute der Tag ist, wo sie es tun. Dann bitte ich dich, nimm doch diese religiöse Blindheit weg von den Augen. Und Herr, ich bete für alle, die dich kennen, dass wir wirklich ganz neu dankbar sind und uns ganz neu freuen an der Beziehung mit dir. Ich danke dir, dass du wirklich so liebevoll bist, wie wir es hier lesen, in deinem Evangelium. Dass du Menschen, die wirklich Ausgestoßene waren und Sünder und verabscheut von den Menschen, dass du sie geliebt hast und dass du dich ausgestreckt hast.
dass du gesagt hast, ich will dich, folg mir nach. Danke, Jesus, dass du das so sagst, dass du uns willst. Und Jesus, wir wollen dir nachfolgen. Weil du bist wunderbar und es gibt nichts Besseres, wie wir unser Leben verbringen können. Danke, dass wir unser Leben nicht verschwenden müssen. Wie so viele Menschen, die für Materialismus und Geld und Reichtum und Urlaub in Hawaii oder sonst was leben. Und dabei wirkliches Leben versäumen. Du bist das Leben, Jesus. Wir sind so dankbar, dass wir dich kennen dürfen. Wir wollen dir das sagen heute. Danke, Jesus.